Unser Fachgespräch zum Thema globale Erderwärmung beschleunigt sich. Und ich darf dazu zwei Referenten ganz herzlich begrüßen, nämlich Professor Dr. Seckmeier von der Physikalischen Gesellschaft.
Von der Deutschen Physikalischen
Deutsche Physikalische
oder der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft.
So.
In beiden Fachgesellschaften mitgeht.
Gut, da sind wir schon klüger geworden. Und ebenfalls dabei ist Herr Dr. Frank Kasper, Leiter der Hydrometeorologischen Abteilung beim Deutschen Wetterdienst, und Professor Dr. Seckmeier ist beim Institut für Meteorologie und Klimatologie der Leibniz-Universität Hannover. Also wirkliche Fachleute zu dem heutigen Thema. Wir sind alle Politiker hier, und mir ist der Satz, den Volker Kauder immer gesagt hat, aber der auch schon Kurt Schumacher, glaube ich, zugeschrieben wird: Politik beginnt mit der Wahrnehmung der Wirklichkeiten, mit den Fakten. Und um die geht es hier heute. Es wird unsere Aufgabe sein, daraus politische Ableitungen zu ziehen. Aber Sie haben sich mit einem Appell an die Politik gewandt, weil, soweit darf ich das, glaube ich, interpretieren, Ihrem Eindruck nach, die Politik die Fakten nicht in dem Ausmaß wahrgenommen hat oder darauf reagiert, wie es aus Ihrer Sicht nötig wäre. Sie wenden sich an die Politik und fordern dazu auf, unverzüglich ein sehr viel wirksameres Programm wegen der Erderwärmung von menschengemachten Klimaänderungen aufzulegen. Die Beobachtungslage sowohl was Luft als auch was Ozean angeht, zeige, dass die Klimaentwicklung schneller voranschreite, als es die bisherigen Szenarien zugrunde gelegt haben. Also herzlichen Dank, dass Sie uns angeschrieben haben, dass Sie diese Initiative ergriffen haben und es auch ermöglicht haben, so relativ kurzfristig jetzt auch in diesem Gremium uns Ihren Appell noch einmal zu erläutern, das einzuordnen in die Faktenlage, in die gesamte Entwicklung, und bin sehr gespannt und darf Ihnen auch das Wort erteilen. Sie wollen, Herr Dr. Kasper, beginnen.
Und ich setze dann fort.
Jetzt muss ich mich erstmal die Technik gewöhnen. Ich das ein und fange an zu sprechen. Okay. Gut. Genau, also hier stehen jetzt unsere beiden Namen, weil wir das heute präsentieren wollen. Grundsätzlich ist es aber so, dass wir eben für diese beiden Fachgesellschaften sprechen, und es war ein größerer Personenkreis beteiligt, verschiedene Untergremien der Fachgesellschaften auch. Ich glaube, es war auch ursprünglich der Präsident der Deutschen Physikalischen Gesellschaft angefragt, der heute keine Zeit hatte, der Klaus Richter. Das heißt, wir übernehmen hier die Rolle, das zu präsentieren. Wir sind, es ist ja jetzt klar geworden, jeweils beide Mitglieder in beiden Fachgesellschaften. Es sind naturwissenschaftliche Fachgesellschaften, das heißt, der Blick ist eben auch auf die physikalischen und meteorologischen Aspekte des Problems. Das heißt, über etwas mehr als die zurückliegenden 12 bis 18 Monate haben sich die Experten aus diesen beiden Gesellschaften das nochmal angeschaut und zusammengetragen. Und es ist ein Papier, was eben durch die Vorstände der beiden Gesellschaften auch abgenommen ist. Inzwischen haben sich auch weitere naturwissenschaftliche Gesellschaften diesem Text angeschlossen. Ich fange einfach mal an. Wir werden beide etwas dazu sagen. Ich fange erst mal mit dem Sachstand an. Was wir eben sehen, im Wesentlichen sind diese Dinge immer wieder berichtet worden, in verschiedenen Berichten, national und international. Aber die Fachgesellschaften hatten eben doch das Bedürfnis, noch mal klar auf den Punkt zu bringen, wie wir denn die Sachlage aktuell sehen. Sie sehen hier, wie die Kohlendioxidkonzentration in der Atmosphäre zugenommen hat über die letzten Jahrzehnte. Das ist eine sehr bekannte Messreihe, die auf der Insel Hawaii, Mauna Loa, am Observatorium gemessen wird und sehr klar dokumentiert. Man ist da in einem Bereich, wo einfach sehr reine Luft ist, in der man einfach sehr gut die Veränderungen auch langfristig messen kann. Sie sehen hier gekennzeichnet mit dem Pfeil den Zeitpunkt, wo der sogenannte Weltklimarat im englischen IPCC das erste Mal im Bericht den Sachstand zusammengefasst hat. Es ist ja auch ein Gremium, wo eben sehr viele internationale Wissenschaftler beauftragt sind, den Sachstand zusammenzutragen. Man kann dazu noch sagen, von diesen beiden Fachgesellschaften in Deutschland gab es schon 1987 ein entsprechendes Papier, also vor 38 Jahren, was aus unserer Sicht damals auch den Sachstand schon korrekt zusammengefasst hat. Es sind vielleicht nicht mehr alle Zahlen so, wie man sie heute benennen würde, aber die Schlussfolgerung, die damals gezogen worden ist, im Konsens der beiden Fachgesellschaften eigentlich weiterhin richtig. Genau, man hat eben gesehen, wie die Konzentration in der Atmosphäre zunimmt. Das basiert natürlich darauf, dass in jedem Jahr neues CO2, insbesondere eben durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe, in die Atmosphäre eingetragen wird. Das sind auch weitere Prozesse relevant. Hier ist aber nochmal gezeigt, was ist die Zunahme in jedem einzelnen Jahr. Wenn Klimaschutz wirksam wird weltweit, dann muss dieser Ausstoß eigentlich weniger werden. Das heißt, der Zuwachs sollte sinken, bis irgendwann dann auch die Kurve, die wir vorher gesehen haben, flacher wird und wieder zurückgeht. Was wir aber in der Realität sehen, insbesondere im letzten Jahr, das ist dieser rechte Balken, das ist die Menge, die zusätzlich in die Atmosphäre gekommen ist. Sie sehen also, es ist ein Rekordwert, der weit über dem liegt, was wir vorher so gesehen haben. Sie sehen, dass die Aktivitäten grundsätzlich noch ansteigen. Und das ist eben das, was auch Teil der Ursachen ist, warum die Besorgnis in der Naturwissenschaft zunimmt, dass das Problem nicht angemessen behandelt wird. In der Konsequenz, es ist seit langem bekannt, eigentlich schon in Papieren, die im 19. Jahrhundert geschrieben wurden, dass man verstanden hatte, wie ein Treibhausgas funktioniert, was es in der Atmosphäre bewirkt. Und am Ende bewirkt es eben die steigenden Temperaturen, die man bodennah dann eben feststellen kann mit Messstationen weltweit. Hier ist eine Auswertung gezeigt, die uns eben klar sagt, dass ab den 1970er Jahren eigentlich ein sehr kontinuierlicher Anstieg der Temperatur da ist. Das ist in anderen Datensätzen genauso sichtbar. Also verschiedene Wetterdienste weltweit werten das aus und kommen zu der gleichen Schlussfolgerung. Was Sie hier aber auch sehen, auch wieder ganz rechts in der Kurve, ist eben die Rekordtemperaturen, die wir in den beiden letzten Jahren hatten. Hier ist es weltweit. Das ist die Auswertung für Deutschland. Kommt vom Deutschen Wetterdienst. Sie sehen auch hier rechts den roten Balken, die Rekordtemperatur, die wir für das Jahr 2024 hatten, waren 10,9 Grad. Es gab auch vorher wiederholt Rekordjahre zuvor. Was uns da aber auch überrascht hat, ist, dass vorher waren das immer kleine Sprünge nach oben. Jetzt bei 2024 eben 10,9, was eben 0,3 Grad mehr waren als noch der vorhergehende Rekordwert. Das heißt, es gibt viele Hinweise, die auf jeden Fall nahelegen, man muss sich das näher anschauen. Es könnte eine Beschleunigung sein. Natürlich sind für jedes einzelne Jahr auch Sondereffekte relevant, die auch von der wissenschaftlichen Community genau angeschaut wird. Aber im Prinzip, wir haben auch weitere Hinweise, ich kann auch nicht auf alles eingehen, aber auf jeden Fall ist sicher, dass wir das Problem nicht einbremsen, sondern dass es weiter fortschreiten wird. Jetzt kann man natürlich fragen, ja, Durchschnittswerte, was soll das? Ist das ein Problem, 0,3 Grad? Aber hier kommt dann eben der mathematische, naturwissenschaftliche Zusammenhang dann ja rein. Das ist hier die sogenannte Gauss-Kurve. Früher war das auch mal auf dem 10-Mark-Schein abgebildet. Also ist ja ein prominenter deutscher Forscher gewesen, der eben auch gezeigt hat, wie man sowas statistisch beschreibt. Es ist eben so, wenn sich der Mittelwert verschiebt, dann können sich trotzdem auch noch weitere Eigenschaften der statistischen Verteilung ändern. Es ändern sich auf jeden Fall dann auch die Bereiche, die am extremen Rand, also die Extremwerte. Und natürlich sieht man dadurch dann auch Temperaturwerte beispielsweise oder andere extreme Ereignisse in den Bereichen, wo man sie vorher nie erlebt hat, in Deutschland, aber auch weltweit. Und das ist hier erstmal nur das theoretische Konzept. Wir sehen das aber in vielen Daten. Hier wäre es gut, wenn das als Animation losläuft. Ich weiß nicht, ob du da was machen kannst.
Das muss man einfach nur laufen lassen.
Okay. Mein Kollege macht das für mich. Also man kann das hier mal im zeitlichen Ablauf sehen. Das ist einfach diese mathematische Verteilung, die wir vorher als theoretisches Konzept gesehen haben. Und hier sind es die einzelnen Jahre, die man in den letzten Jahrzehnten erlebt hat. Und es ist natürlich so, man hat in jedem Jahr hat man Regionen, wo es kalt oder warm ist. Es gibt immer Phasen, die mal kalt oder warm sind. Also ein einzelnes kaltes Ereignis ist kein Beleg dagegen, dass sich das Klima verändert als langfristige Statistik des Wetters. Das heißt, Sie haben, wenn Sie hingeschaut hatten, eben gesehen, es wandert immer mehr nach rechts. Auch in den extremen Bereichen ist diese Wanderung da. Und wir müssen uns auf jeden Fall auf weitere Extremwerte bei vielen meteorologischen Parametern einstellen. Das vielleicht erstmal so kurz zur Sachlage und ab hier wolltest du ja weitermachen.
Also was man hier auch noch ganz gut sehen kann, ist, dass eben diese, weil man sagt ja, warum 3 Grad wärmer, wäre doch ganz schön, wenn es draußen 3 Grad wärmer wäre. Das Problem ist eben genau diese Statistik, die man hier erkennen kann, dass die besonders warmen Situationen noch besonders stark zunehmen, besonders häufig werden und auch eben die Extremwerte, die vorher praktisch nie auftauchten, dass die jetzt gehäuft auftreten. Wie kommen wir weiter? Gut. Und jetzt haben wir uns natürlich auch gefragt, was und die Literatur dazu ausgewertet. Ist ja nicht so, dass wir uns das selber ausdenken, sondern die wissenschaftliche Literatur gesichtet. Und es ist so, dass wir 2023 eventuell schon zum ersten Mal die 1,5 Grad überschritten haben. Jetzt sagt man, naja, das ist ja noch nicht, muss ich ja 20 Jahre mitteln. Kann ich natürlich nicht machen von heute aus, kann ich in 2035, aber man kann sich trotzdem fragen, was werden wir denn in 2035 dann feststellen? Und da werden wir wahrscheinlich sehen, dass wir in 2023, 2024 zum ersten Mal die 1,5 Grad überschritten haben und damit auch das Paris-Ziel, also den Paris-Vertrag verletzt haben. Wenn man sich das dann weiter anschaut und die Beschleunigung, die man in den Daten sieht, dann auch noch weiter analysiert und auch noch verschiedene Dinge mit einbezieht, auch warum das so ist, es gibt auch physikalische Gründe dafür, dann könnte es sein, dass wir bereits 2032 die 2 Grad überschreiten. Und das hat jetzt auch ein bisschen Aufsehen auch in der Presse dann hervorgerufen. Wir sehen auch, dass wir es nicht mehr ausschließen können, dass wir bereits 2050 die 3 Grad überschreiten. Und das hat auch uns überrascht, dass das jetzt so viel schneller geht. Das ist sozusagen ein bisschen eine neue Botschaft. Nicht, dass diese Botschaft völlig neu ist. Das war auch bisher schon in den Betrachtungen, Analysen und Modellrechnungen enthalten, dass das nicht ausgeschlossen ist. Aber dass da jetzt doch die Wahrscheinlichkeit dafür steigt, das ist eben neu. Und da dachten wir eben auch, das müssen wir einfach der Öffentlichkeit auch sagen. Und im Jahr 2100, das ist noch weit hin, da ist natürlich sehr schwer, was sozusagen sind 4 bis 6 Grad. Bitte missverstehen Sie das nicht als eine Vorhersage. Das ist nicht, dass wir vorhersagen, so wird es kommen. Wir haben es noch in der Hand, auch das zu verhindern. Das ist gemacht worden, damit es nicht kommt. Wir haben die Möglichkeiten, aber wir können es eben jetzt nicht mehr ganz ausschließen. Warum sage ich, wir haben das noch in der Hand? Gleichzeitig zu dieser dramatischen Entwicklung des Klimas erleben wir zurzeit eine globale Energierevolution. Und auch da ist natürlich dann gerade die Deutsche Physikalische Gesellschaft prädestiniert dafür, da auch die Erkenntnisse zusammenzutragen und zu bewerten. Und was Sie hier sehen, ist eine sehr konservative Schätzung der Internationalen Energieagentur. Es gibt noch Schätzungen, die deutlich darüber hinausgehen. Und die sagen so, diese ganzen Analysen sagen ganz klar, diese blaue Kurve, da sehen Sie, wie die Solarenergie zugenommen hat und die dunkelblaue Kurve, wie die Windenergie weltweit zugenommen hat. Wir erleben hier eine echte Revolution weltweit. Es wird immer mehr Solar- und Windenergie aufgestellt. Warum wird das gemacht? nicht in erster Linie, um das Klima zu schützen, sondern in erster Linie, weil es billiger ist. Das sind die billigsten Energieformen, die wir haben. Und das ist auch ein bisschen eine Antwort drauf. Ja, es wurde öfter gesagt, was kann Deutschland schon tun? Die Wind- und die Solarenergie so billig zu machen, das ist deutsche Ingenieurskunst. Das haben mir auch viele aus dem Ausland immer wieder gesagt. Ihr, euch Deutschen, haben es zu verdanken mit eurem erneuerbaren Energiegesetz und der Ingenieurskunst, die ihr habt, dass diese Energien so billig geworden sind und dass wir das jetzt weltweit nutzen können. Und das geht ganz rasant nach oben. Vor allen Dingen in China geht es ganz rasant nach oben. Also wenn wir das noch mehr ausbauen, dann können wir auch diese Emission der fossilen Brennstoffe deutlich einbremsen, wenn nicht überhaupt verhindern. Also es ist kein Schicksal, kein unentrinnbares Schicksal, dass wir dann 3 Grad haben werden im Jahr 2050 oder noch höher, sondern man kann was dagegen tun. Ja, und insgesamt haben wir jetzt 10 Dinge formuliert, in denen wo wir die Politik auffordern, weil das können wir nicht von der Naturwissenschaft her lösen. Und diese 10 Punkte, ich lese jetzt nicht alles vor, das können Sie in dem Papier nachlesen, aber ich weise auf ein paar wichtige Dinge hin. Das erste ist, sich der aktuellen Gefährdungslage bewusst zu werden. Denn ich habe immer noch den Eindruck, viele haben es einfach noch nicht verstanden, in was für einer gefährlichen Situation wir hier stecken. Obwohl schon viel darüber gesprochen wurde. Das Zweite ist, dass man auf der Basis des bisher Erreichten, denn es wurde auch bisher schon was gemacht, dass wir eine ganz drastische Reduktion der fossilen Brennstoffe brauchen. Wir müssen wegkommen von Verbrennen fossiler Brennstoffe. Das Dritte ist, natürlich kann es Deutschland nicht alleine. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass sich Deutschland einbringt in internationale Verhandlungen, so schwierig die auch sind. Das ist essentiell. Im internationalen Kontext am besten zusammen mit den anderen europäischen Staaten, aber eben auch in weltweiten Verhandlungen. Das Vierte wäre, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen so zu verändern, dass die Vermeidung einfach vorteilhaft ist und nicht das weitere Verbrennen. Das heißt, die Subventionierung zurückzufahren und die Rahmenbedingungen so zu ändern. Das ist jetzt nicht etwas, was unsere Fachgesellschaften noch ausarbeiten können als Pläne, aber die gibt es, diese Pläne. Die sechste Forderung ist, die Anreize so zu gestalten, dass die emissionsarmen Produkte besser, billiger sind als die nicht so intensiven Produkte. Und wir kommen aber auch nicht umhin, es geht jetzt nicht mehr nur um Klimaschutz, sondern es ist so weit fortgeschritten, dass wir uns auch anpassen müssen. Das heißt, auch Anpassungsmaßnahmen müssen vorangetrieben werden. Auch das erfordert noch mal ganz andere Kapazitäten als bisher. Und dazu gehört auch der Punkt 9. Da haben wir auch lange darüber diskutiert, was wir da sagen sollen. Und wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass wir vorschlagen, den Rückzug aus tiefer liegenden Küstenregionen an Nord- und Ostsee zu diskutieren. Es könnte notwendig werden, wenn diese 3 Grad erreicht werden, dass wir die Küste nicht mehr verteidigen können, dass wir also auch mit Deichbau da nicht mehr zurechtkommen, sondern dass wir tatsächlich verlagern müssen. Und das, so eine Diskussion anzufangen, erschien uns wichtig. Und zum Schluss auch nochmal der Appell an Sie als Politiker, dafür zu sorgen, dass es auch wissenschaftsbasierte Meinungsäußerungen, dass das weiterhin möglich ist. Denn wir sehen das in vielen Teilen der Welt. Ich glaube, ich brauche nicht darauf einzugehen, wo das im Moment hauptsächlich stattfindet, dass da die Wissenschaftler unter Druck kommen. Schließen möchte ich noch damit auch mit dem Appell, selbst wenn wir Sie jetzt nicht überzeugen konnten innerhalb von 10 Minuten von allen diesen Punkten. Es ist so, dass hier also einer darüber spricht, welche Vorteile es hat, neben dem Klimaschutz Klimaschutzmaßnahmen zu machen, also dass wir unabhängig werden von Öl- und Gasstaaten, dass wir die Regenwälder retten können, dass wir nachhaltiger werden, dass wir grüne Jobs haben, dass wir lebenswerte Städte haben, sauberes Wasser, reine Luft, gesunde Kinder und so weiter. Die Liste ist noch sehr lange. Und dann ist im Publikum jemand, ja, und was ist, wenn das jetzt alles nicht stimmt? Also auf Englisch, what if it's a big hoax? And we have created a better world for nothing. Also selbst wenn es nicht stimmen würde, macht es Sinn, an diesen Fragen zu arbeiten und eine gesündere und bessere Umwelt zu schaffen. Ja, damit möchte ich schließen.
Ja, ganz herzlichen Dank für Ihre Ausführungen, wo Sie ja vielleicht die wesentlichen Fakten doch noch mal sehr eindrücklich zusammengestellt haben. Ich würde Sie vielleicht bitten, noch mal den physikalischen Wirkungszusammenhang zu beschreiben. Wir haben da diese 400 roundabout parts per million in der Luft. Also eigentlich denkt man, es ist eine sehr verschwindend kleine Konzentration, aber die macht schon den Unterschied. Vielleicht könnten Sie das noch mal von den wissenschaftlichen Zusammenhängen ausführen, wer auch immer dazu das Wort ergreifen möchte. Und dann schaue ich in die Runde und wir haben schon Wortmeldungen dazu. Ja.
Also da könnte man einiges zu sagen, aber ich fange mal an den Punkt an, weil Sie auch selber gerade das angesprochen haben, dass es ja eine verschwindend geringe Menge ist. Wir messen das ja immer in diesen sogenannten PPM, Parts per Million. Das heißt, 400 Teile von einer Million Teile klingt tatsächlich erstmal nicht so viel. Man kann jetzt viel, da sind vielleicht Dinge drin, die man im Schul-, Chemie-, Physikunterricht noch gelernt hat. Die Zusammensetzung der Luft fängt erstmal an, O2, N2, die Hauptbestandteile sind Atome, also Moleküle, die sozusagen überhaupt nicht in dem Strahlungsbereich, über den wir hier reden, relevant sind. Das heißt, es gibt Treibhausgase, die sich auf den Wärmehaushalt auswirken. Und wenn man jetzt nur auf das CO2 schaut, dann muss man eigentlich auf eine andere Zahl schauen. Dann ist es nämlich so, wir hatten vor der Industrialisierung 280 Parts per Million, sind jetzt über 400. Das heißt, so ganz grob gesagt, haben wir eine Zunahme von über 50%. Und das ist genau der Anteil, der eben sozusagen diese Veränderung im Strahlungshaushalt bewirkt. Und sagen, man weiß ja auch sowohl von der Erde als auch von anderen Planeten, man kann berechnen, was wäre die Temperatur mit und ohne Treibhauseffekt. Das heißt, wir haben einen natürlichen Treibhauseffekt, der sozusagen auf diese 280 ppm zurückgeht. Und den verstärken wir sozusagen menschlich. Und das, was wir jetzt an zusätzlichem Temperaturanstieg sehen, ist einfach dieser zusätzliche menschengemachte Anteil. Ohne die Treibhausgase würden wir auf einem Planeten leben, der sowieso eine komplett andere Temperatur, deutlich kälter hätte.
Also es kommt auf das richtige Maß an. Und also, wenn ich es richtig gerechnet habe, ist 400 Parts per Million ist so viel wie 0,4 Promille. Ne? Und das macht ja auch schon mal den Unterschied. Gut, dann schaue ich mal, wer sich schon gemeldet hat. Und Dr. Kraft hat sich gemeldet. Und dann sammeln wir ein paar Wortmeldungen vor der Antwortrunde. Dr. Kraft.
Dankeschön. Auch vielen Dank den Vortragenden für ihren Vortrag. Ich möchte an einigen Punkten einhaken, wo ich dezidiert anderer Meinung bin. Zum Beispiel Ihre Energierevolution, die Sie hier aufgezeigt haben, dass es alles so billig wäre von Wind und Sonne. Der jetzige Industriestrompreis liegt bei 18 Cent. Zu Beginn der Energiewende war er bei 6 Cent. Also ich frage mich, wo Sie sehen, dass Wind und Sonne tatsächlich in Summe, volkswirtschaftlich gesehen, eine billige Form der Strom- und Energieproduktion wäre. Ja, also das muss ich sagen, ich sehe das schlicht und ergreifend nicht in die Zahlen. Auch der Strompreis in Deutschland widerspricht dem eigentlich vehement. Das zweite wäre gerade die letzte Folie, ist ein gutes Beispiel, Rettung der Regenwälder. Ja, wir hatten das auch hier im Ausschuss mal, da ging es allerdings um indigene Völker, glaube ich schon, vorletzte Legislatur. Brasilien hat fast vollständig seinen Benzinbedarf auf Bioethanol umgestellt. Und zu diesem Zweck haben sie eben ja den Regenwald abgeholzt und indigene Völker, vor allem in der Region Mato Grosso, meines Wissens, wenn ich mich recht erinnere, ihres natürlichen Lebensraumes beraubt. Also wir müssen natürlich feststellen, dass eine Dekarbonisierung hin zu einem kompletten Biokraftstoff für eine Wirtschaftsnation wie Brasilien dazu geführt hat, dass sehr, sehr, sehr große Mengen an Regenwald abgeholzt worden sind und indigene Völker eben auch ihre Heimat verloren haben. Und das Dritte ist, wenn ich Sie anhöre und Sie uns hier das Szenario aufzeigen, was ich jetzt nicht in Frage stellen werde, aber Ihre Folge muss ja sein, dass wir CO2-Emissionen in sehr großen Mengen sehr schnell reduzieren. Das ist, glaube ich, eine Sache, wo wir d'accord gehen. Müsste Ihre Empfehlung dann nicht eigentlich sein, dass Deutschland in seiner Energiegewinnung wieder in die Kernkraft einsteigt? Denn wir haben eine Untersuchung der Uni Stuttgart, die gesagt hat, allein schon 3 Kernkraftwerke würden zu 15 Millionen Tonnen führen, jährliche Einsparung. Und ich erinnere mal, dass wir, glaube ich, 23 oder 24 von den Dingen mal gehabt haben, was, wenn wir so hochrechnen, eine jährliche Einsparung von 90 bis fast 100 Millionen Tonnen im Jahr wäre. Und wenn ich natürlich sage, dass wir auf der anderen Seite seit 3 Wirtschaftsministern darüber reden, wieder Gaskraftwerke aufzustellen, dann glaube ich, wenn wir die Richtung, die Sie hier vorgeben, favorisieren wollten, dann glaube ich, würde ich mir denken, dass von Ihnen als Mitglied der DPG eigentlich die Aussage klar sein müsste, die Empfehlung. Danke.
Danke, Dr. Kraft. Dann hat Dr. Fall das Wort. Dann Herr Wagner und Kollege Brinkhaus.
Ja, vielen Dank. Ich bin selber Wissenschaftler, Geograf, und ich freue mich sehr über die Offenheit, mit der Sie hier heute diese Punkte ansprechen. Vielleicht können wir noch mal kurz auf das Szenario einer 3-Grad-Welt eingehen. Ich frage jetzt nicht nach den gesellschaftlichen Konsequenzen, das hat auch verschiedene Gründe, aber vielleicht können Sie ja was zum Thema Ernteausfälle, Waldsterben, extreme Regenereignisse sagen. Also was konkret kommt da auf uns zu bei einer 3-Grad-Welt? Und was heißt das für die Natur, wenn sich ein Klimawandel um den Faktor 100 oder den Faktor 1000 beschleunigt? Also wie anpassungsfähig ist dann die Natur an sich, auch ohne den Menschen noch? In Ihrem Bericht gehen Sie auf Aerosole ein und La Niña. Ich könnte noch hinzufügen, dass der IPCC die Wechselwirkung von Kipppunkten nicht auf dem Schirm hat, die Meeresoberflächendynamik unterschätzt wurde, es neue Erkenntnisse zum Golfstrom gibt und auch zur Wolkenbildung. Das reißen Sie allerdings im Bericht auch an. Was bedeutet das, wenn wir denn dann tatsächlich auf eine 4- oder 6-Grad Erwärmung am Ende des Jahrhunderts zusteuern? Vielleicht auch ganz grob, was das gesellschaftlich bedeuten könnte. Und vielleicht auch bei der 3-Grad-Welt nochmal auf die Exportorientiertheit Deutschlands eingehen. Also wir exportieren sehr viel, wir sind sehr abhängig von globalen Lieferketten. Gibt es da vielleicht auch einen Zusammenhang, auf den Sie noch hinweisen möchten? Und dann würde ich gerne noch ergänzen, diese sehr geringe Menge von, sehr geringer Anteil von CO2. Es geht ja hier um ausgehende Wärmestrahlung von der Erde, und diese Wärmestrahlung hat jetzt 15 Kilometer Zeit, auf so ein Partikel zu treffen. Und da ist so eine fast Verdopplung, von der wir gerade sprechen, eben doch sehr spürbar und führt eben dann doch zu einer sehr deutlichen Erwärmung. Das vielleicht noch als Ergänzung. Dankeschön.
Dankeschön, Herr Wagner.
Ja, auch von mir erstmal einen ganz herzlichen Dank für Ihren tollen Vortrag. Johannes Wagner von den Grünen, ich bin im Gesundheitsausschuss, ich bin Arzt vom Beruf und habe vor meiner Zeit hier im Bundestag ganz oft mit diesen Messungen aus Hawaii, mit diesen Zacken, die so langsam nach oben gehen, auch so einen Vortrag gehalten, als ich dann auch erst die Grundlagen erklärt habe und dann eben auch auf die Dimension für den Menschen gekommen bin, weil darum geht es ja letztendlich. Die Atmosphäre ist mir relativ egal, mir ist aber nicht egal, ob wir lebenswerte Bedingungen hier auf dieser Erde haben. Das heißt, wie es den Menschen am Ende mit der Hitze geht, mit den Allergien, die zunehmen, wenn neue Pflanzen sich hier ausbreiten, wenn neue Vektoren sich ausbreiten. Und das heißt, wir müssen eigentlich ja nicht das Klima oder den Planeten schützen, sondern eigentlich geht es ja um uns Menschen, die wir schützen müssen. Und damit habe ich immer versucht zu argumentieren. Manchmal hat es geklappt, manchmal nicht. Das merken Sie auch hier im Bundestag. Ja, die Fakten sind sehr einhellig. Die Wissenschaft ist sich im ganz, ganz großen Maße einig, dass die Klimakrise menschengemacht ist, dass sie kommt, dass sie bedrohlich ist, dass auch die Wirtschaft darunter leiden wird. Arbeitsstunden reduzieren sich, wenn es zu heiß ist. Und trotzdem sind die Taten aus der Politik. Das war auch in den letzten 4 Jahren unter der Ampelregierung so. Da haben wir einiges gemacht, aber auch nicht genug. Und jetzt wird sogar das, was wir gemacht haben, teilweise noch weiter ausgebremst. Förderung von Solar wird ja gekürzt zum Beispiel. Das heißt, ich will noch mal auf die Kommunikationsebene kommen, weil inhaltlich teile ich vollkommen Ihre Meinung und da habe ich auch das Gros der Wissenschaft, absolute Gros. Die Frage ist nur, Sie werden ja wahrscheinlich auch sehr oft solche Vorträge halten. Wahrscheinlich oft natürlich vor Fachpublikum. Da wird es dann wenig Diskussion geben. Ja? Aber wie gehen Sie damit um, dass die Politik im Großen, zumindest in der Mehrheit, möchte ich jetzt sagen, nicht diese Dinge umsetzt, die Sie ja auch vorgeschlagen haben, zumindest zum Teil vorgeschlagen haben, mit einem massiven Ausbau der Erneuerbaren. Wir haben da versucht, als Grüne in der letzten Wahlperiode einiges mit anzustoßen. hat auch einiges geklappt, aber trotzdem eben noch nicht genug. Wie gehen Sie damit um? Was raten Sie uns auch hier, dass wir vielleicht da einen Konsens herstellen und es nicht immer nur heißt, ja, die Grünen kümmern sich ums Klima und jetzt kann Union und SPD gemeinsam vielleicht das nicht mehr so ernst nehmen, oder, sondern dass sich alle Abgeordneten, die auf die Wissenschaft trauen, was hoffentlich alle vernünftigen Abgeordneten tun, dass der Wissenschaft glauben und ihr auch vertrauen, dass sie dann Dinge auch mitgehen und auch dafür so einstehen und diesen Fakten so sozusagen Taten folgen lassen. Weil ich bin total entsetzt natürlich von den Zahlen, habe auch gehört, dass sie auch Hoffnung natürlich vermitteln, wenn wir jetzt tatkräftig handeln. Aber wir merken ja, dass die Klimadebatten in Deutschland, es gab einen tollen Erfolg in Hamburg, aber ansonsten ja oft gerade zurückgehen und eher über die Wirtschaft gesprochen wird, ganz platt. Was raten Sie uns da? Wie können wir denn kommunikativ alle Abgeordneten und hier abholen?
Und in dieser Runde noch Ralf Brinkhaus und dann machen wir eine Antwortrunde. Von der SPD habe ich noch keine Wortmeldung. Oder?
Ja, ganz herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Und wir haben Sie ja bewusst hier eingeladen, um auch die physikalischen, meteorologischen Grundlagen zu beleuchten. Und was wir daraus machen, das müssen wir natürlich dann entsprechend nochmal diskutieren. Und da auch anschließend an die Bemerkung des Kollegen Fahl interessiert mich insbesondere die meteorologischen Auswirkungen, die ja nicht eindeutig sind. Das heißt, das kann ja in mehrere Richtungen auch sich für das Klima hier in Deutschland verändern. Das heißt, wir haben noch mehrere Strömungen, die eine Rolle spielen und die da gegebenenfalls auch noch zu Veränderungen sogar in die andere Richtung führen. Und deswegen würde ich Sie herzlich bitten, dass Sie einfach mal 2, 3 Alternativszenarien aufmachen, wie sich Klima hier in Deutschland für den Bereich, wo wir verantwortlich sind, entwickeln kann, damit wir da auch die Schlüsse rausziehen können, auf was wir uns da gegebenenfalls vorbereiten müssen. Weil, also, das haben Sie ja auch erläutert, und das finde ich auch richtig und das finde ich auch gut. Egal, was wir jetzt in den nächsten Jahren machen, wir werden irgendwo eine Resilienz herstellen müssen. Und für diese Resilienzherstellung brauchen wir Szenarien. Die sind unterschiedlich und es wäre ganz nett, wenn Sie uns da 3 oder 4 Szenarien so aus der Hüfte rausschießen konnten, dass das natürlich jetzt fundierter irgendwo möglich wäre. Das ist klar, aber das würde uns weiterhelfen.
Und Kollege Bollmann noch.
Ja, das Thema Klimawandel hat ja auch eine Komponente, die in das Soziale hineinreicht. Und das ist ja, glaube ich, auch etwas, was vielen Menschen, glaube ich, auch Angst macht. Aus meinem Wahlkreis kenne ich aus vielen Gesprächen, dass auch die Frage, welche Veränderungen mit Klimaschutzmaßnahmen einhergehen, ob sie das auch persönlich irgendwie bedroht, irgendwie mitnimmt. Und vielleicht können Sie einfach mal vielleicht noch mal skizzieren, in welchem Ausmaße eigentlich der Klimawandel auch gerade Menschen betrifft, die eben halt nicht so viel Geld haben, die in sozial schwierigen Lagen wohnen, ob es beispielsweise jetzt global in globalen Regionen ist, aber eben halt auch beispielsweise in städtischen, in urbanen Bereichen, welche Auswirkungen das besondere auf die sozialen Lagen eigentlich hat.
Vielen Dank. Ein ganzer Strauß von Fragen und Aspekten. Wer möchte beginnen? Also, Dr. Kasper, machen Sie Ihr Mikro bitte an. Ja?
Wir müssen natürlich mal ein bisschen sortieren, wer antwortet was. Aber ich habe für mich persönlich den Eindruck, man kann das eventuell gruppieren. Wenn ich zum Beispiel jetzt einfach auf die letzte Frage direkt reagiere, ich könnte da gleich ein paar Fragen mit beantworten, die so in der Summe gestellt wurden. Deshalb fange ich an einem etwas anderen Punkt an, aber Sie werden dann merken, dass es auch auf Ihre Frage passt. Es ist ja so ein bisschen gefragt worden, was bedeutet das jetzt für Deutschland? Alternativszenarien. Es war aber auch die Frage Auswirkungen auf Gesundheit. Und Sie haben jetzt halt speziell nach bestimmten gesellschaftlichen Gruppen gefragt. Bezüglich das, was sich in Deutschland ändert, kann man erstmal festhalten, sozusagen die klarste Veränderung sehen wir immer an den Dingen, die direkt mit der Temperatur zusammenhängen. Also da ist die Veränderung in der Vergangenheit gut dokumentiert und da ist auch sehr klar verstanden, wie es in Zukunft weitergeht. Ich sage danach was zu Starkregen, aber ich fange jetzt bei dem Thema an, weil es eben auch gut passt, um Bezug zu Gesundheit erstmal herzustellen. Wenn wir in einzelnen Jahren eine Hitzewelle haben und vergleichen das dann mit den Mortalitätsstatistiken. Das ist ja so eine Zahl, bei der Corona-Krise haben sich vielleicht alle daran gewöhnt, da mal drauf zu schauen. Aber wenn man das im Jahresverlauf sieht, dann sieht man da immer Phasen, wo die Todeszahlen in Deutschland deutlich zunehmen. Und das fällt typischerweise genau auf die heißen Phasen. Das Problem wissenschaftlich ist dann, man kann nicht an einem einzelnen Todesfall nachweisen, woran ist diese Person jetzt wirklich gestorben. Also ist da, also man kann nicht eins zu eins da den Einfluss des Klimawandels herstellen. Aber es gibt diese typischen Krankheiten, die, wo sozusagen eben die Hitzeauswirkung relevant ist. Und in der Statistik ist es absolut klar. Und ich glaube, es wird in der Öffentlichkeit dann auch manchmal unterschätzt, wenn man einfach mal so stichprobenartig fragen würde, was ist sozusagen das Wetter- oder Klimaereignis, das die größten Konsequenzen hat. Also von den Todeszahlen ist es absolut klar, dass das eben die Hitzewellen sind. Und da ist auch klar zu erwarten, wie der weitere Verlauf in Zukunft des meteorologischen Parameters dann aussehen wird. Das kann man jetzt natürlich auch im Zusammenhang mit der Betroffenheit verschiedener Gruppen und Anpassungsmaßnahmen diskutieren. Wenn man natürlich weiß, dass das eine potenzielle Todesursache ist, dann kann man ja darüber nachdenken, was müsste dafür passieren. Man kann sich beispielsweise mit Klimaanlagen natürlich davor schützen, aber wichtig ist auch, dass eben bei bestimmten Gruppen, eben bei der älteren Bevölkerung, dann eben darauf geachtet wird, solche einfachen Dinge wie, dass sie genug Flüssigkeit zunehmen. Und dass dann beispielsweise auch in den Wohnheimen für Alte, die vielleicht auch betreut werden, dass das dann auch das Personal weiß, was es in dieser Situation tun soll und dass es eben dann auch mit entsprechender Vorwarnung und Vorabinformation versorgt wird. Also da sind Dinge, an denen man natürlich was tun kann und wo auch andere Wissenschaftsbereiche eben tätig sind, die dann eben die Frage behandeln. Also wie müsste das denn in der Praxis durchgeführt werden? Auch der Deutsche Wetterdienst beschäftigt dann zum Beispiel damit, wie kommt man von einer reinen Wettervorhersage dazu, dass die richtigen Handlungsempfehlungen in den entsprechenden Sektoren eben vorliegen. Das ist aber ein aufwendiges Thema, was man mit jedem gesellschaftlichen Sektor dann eben separat behandeln muss. Deshalb können wir das jetzt hier auch gar nicht in der Gänze darlegen. Ich wollte aber noch drauf kommen, in dem Zusammenhang, es ist ja nach unter anderem Starkregen gefragt worden oder andere Dinge, die sich in Deutschland verändern. Hinter dieser Aussage, die ich eben gemacht habe, dass wir eben bei der Temperatur sehr klare Aussagen machen, da steckt auch, dass es bei anderen Parametern teilweise nicht ganz so klar ist. Wenn ich jetzt sowas wie extreme Niederschlagsereignisse nehme, dann können wir erstmal wieder als physikalische Gesellschaft sagen, dass uns die physikalischen Mechanismen eigentlich sehr klar sind. Also wärmere Luft kann mehr Wasserdampf aufnehmen, über wärmeren Ozeanen wird mehr Wasser verdunstet. Und das heißt, die wärmere Atmosphäre hat aus mehreren physikalischen Gründen eben das Potenzial, mehr Starkregenereignisse mit sich zu bringen. Teilweise ist das aber wegen der hohen Variabilität des Niederschlags eben so, dass wir das in den Daten noch nicht immer so klar dokumentieren können wie die anderen Veränderungen, die wir sehen. Tendenziell sehen wir aber jetzt schon eine Zunahme der Starkregenereignisse auch in Deutschland. Ist es nicht immer statistisch signifikant, das sollte man schon alles auch dazu sagen. In anderen Regionen der Welt ist es noch viel deutlicher. Also bei manchen Dingen kann man vielleicht auch sagen, vielleicht sind wir dann in Deutschland noch in der glücklicheren Situation, aber bei einem sich weiter verschärfenden Problem ist das ja auch kein Ausweg. Ich weiß nicht, Sie hatten nach mehreren Parametern gefragt, aber ich glaube so Ernteausfälle und Sie hatten das Stichwort Wald. Da sind wir jetzt schon so ein bisschen außerhalb der Physik oder Meteorologie. Natürlich sind das immer Grenzbereiche. Also wir können auch solche Dinge diagnostizieren, dass grundsätzlich das Waldbrandrisiko steigt. Also auch Waldbrandrisiko kann man sozusagen mit klaren Gleichungen ableiten. Da geht es dann wirklich um das Risiko. Ob es zu einem Brand kommt, da sind natürlich auch wieder ganz andere Faktoren relevant. Also auch da kann man natürlich durch Hinweise, bitte schmeißen Sie Ihre Zigarette nicht in den Wald oder so, das hängt natürlich dann alles mit zusammen. Diese Dinge sind beeinflussbar und deshalb kann man manche von diesen Dingen auch nicht sozusagen als Zeitreihe so klar immer dem Klimawandel zuordnen. Ich hatte aber auch, ich glaube, das war noch so, in Ihre Richtung, weil Sie hatten auch nach den Szenarien für Deutschland gefragt. Also Ich meine, grundsätzlich an die Politik kann ich auch erstmal empfehlen, es gibt ja viele Untersuchungen. Es gibt die Dokumente der sogenannten deutschen Anpassungsstrategie. Da werden eben eine lange Liste von Sektoren behandelt, was das denn in den einzelnen Sektoren so bedeuten kann. Sie haben ja jetzt an meinen bisherigen Ausführungen gemerkt, man kann da getrennt draufschauen, was bedeutet das bei der Temperatur. Die wird klar weiter steigen, auch wenn wir jetzt Klimaschutzmaßnahmen bekommen oder erfolgreich weltweit umsetzen, auch dann werden wir uns noch darauf einstellen müssen, dass die Temperatur weiter steigt. Aber vielleicht nicht ganz so drastisch wie im Extremfall. Starkregen hatte ich eben angedeutet. Ja.
Die Frage war so gemeint, ich habe mich letztes Jahr auch intensiv mit Meteorologen über dieses Thema auseinandergesetzt. Und die haben halt gesagt, natürlich wird das Weltklima in eine Richtung gehen, da sind sich alle einig. Wie sich das aber regional auswirkt, das ist durchaus nicht klar. Ich gebe Ihnen ein Beispiel dafür. Also Klima regional, muss ich Ihnen nicht sagen, sind da wesentlich besser drin als ich, wird zum Beispiel durch Meeresströmungen auch irgendwo beeinflusst. Wenn Meeresströmungen sich verändern, verändert sich auch Klima. So, und das bedeutet jetzt, wenn Meeresströmungen sich verändern, dann kann das in die eine oder in die andere Richtung reingehen. Es stellt keiner in Frage, wie sich das jetzt weltweit auswirkt. Aber für uns ist ja die Frage, wie wirkt sich das in Deutschland auf? So, jetzt ein Szenario ist, der Golfstrom verändert sich. Dann haben wir natürlich eine andere Auswirkung, als wenn der Golfstrom bleibt und wir insgesamt eine Erderwärmung kriegen. Und das meinte ich damit, welche Szenarien sind jetzt nicht irgendwie von den einzelnen Handlungsfeldern insgesamt in Deutschland möglich?
Ja, vielleicht. Okay, da ist das gut. Ja, vielleicht kann ich dazu erstmal was Generelles sagen. Also schon 1987, als dieser erste Aufruf gemacht wurde, war einer der führenden Leute Professor Krassel, und der hat gesagt, lange bevor wir eine Zunahme der Temperaturen sehen werden, werden wir eine Zunahme der Extreme sehen. Und das ist genau eingetreten. Und das ist auch das, was man mit Sicherheit sagen kann. Wir werden eine Zunahme der Extreme sehen. Das heißt also, wir werden extreme Hitzewellen und eventuell auch extreme Kältewellen sehen. Und gerade in einem Szenario, in dem der Golfstrom, also der, was als Golfstrom bekannt ist, da kippen würde, würde man eine Zunahme der Extreme sehen. Und das heißt, eventuell kommen da extrem kalte Winter und extrem heiße Sommer auf uns zu, obwohl sich vielleicht der Mittelwert dann gar nicht so stark verändert. Dieses Thema, ob jetzt wann da so ein Kipppunkt erreicht ist, kann man eigentlich wissenschaftlich fundiert nur sagen, wir wissen, dass es diese Kipppunkte gibt, dass er gefährlich ist, aber wir können nicht den exakten Zeitpunkt vorhersagen, an dem das Klima kippen wird. Das ist einfach nicht möglich. Man weiß eben nur, dass es passieren wird irgendwann, wenn man nicht gegensteuert. Wann genau, das ist intensive wissenschaftliche Debatte. Aber man muss sich auf beides einstellen, auf diese Zunahme der Extreme. Und vielleicht noch mal in Ihre Richtung, weil Sie gefragt haben nach den medizinischen Auswirkungen. Das ist eben auch wiederum mit den Extremwerten eng verknüpft. Und da sieht man eben genau die Auswirkungen dann auf den Menschen. Und auch noch die Bemerkung, wir werden, also das sage ich jetzt nicht, weil wir das breit diskutiert hätten in der Gesellschaft, aber sozusagen von meinem physikalischen Verständnis her kann ich nur sagen, wir werden nicht drum rumkommen zu kühlen in Deutschland. Wir brauchen da einen Paradigmenwechsel. Die heißen Temperaturen der Sommer werden wir anders gar nicht bewältigen können. Und dieses, das, was wir an aller Kopf ist, ja, darf man auf keinen Fall machen. Also gerade auch bei den Grünen ist das oft so, höre ich dann ja, also Klimaanlagen wollen wir nicht verwenden. Also diesen Luxus werden wir uns irgendwann nicht mehr leisten können, sondern wir werden das brauchen. Und genau da ist aber dann wiederum die Wärmepumpe, die aus meiner Sicht völlig zu Unrecht in eine politische Diskussion geraten ist. Das ist ein technisches Gerät und es ist ein ganz tolles Gerät. Also wenn es nicht gäbe, müsste man es erfinden. genau da kann die eben mithelfen. Was die Kommunikation betrifft, was Sie angesprochen hatten, wie, also ob man Ihnen da einen Tipp geben kann, wie kommuniziert werden könnte, die Gedanken machen wir uns natürlich auch. Wir haben einen eigenen Fachverband in der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft gegründet zum Thema Klimakommunikation, wo wir uns genau diese Frage stellen, wie kommunizieren, wie können wir das kommunizieren? Da gibt es Antworten drauf, also auch von der Psychologie her. Eine der Antworten ist die, dass es nicht damit getan ist, die Fakten zu benennen, sondern es muss auch immer klar sein, die eigene Betroffenheit mitkommuniziert werden und es muss auch mitkommuniziert werden, was das an Emotionalität dann, also die muss mitkommuniziert werden. Ja? Und es muss den Leuten klar werden, es muss ihnen auch konkret klar werden. Es hilft auch nichts, wenn man ihnen sagt, es wird alles ganz schlimm und alles ganz schrecklich und sie dann alleine lässt und dann nicht sagt, was sie konkret tun können. Und eine Antwort hatte ich jetzt gerade schon eins davor gegeben, nämlich sie können sich eine Wärmepumpe anschaffen und mit dieser Wärmepumpe kann man heizen, damit kann man kühlen und das kann man auch noch ohne Treibhausgasausstoß machen. Wenn wir die Solarenergie entsprechend ausbauen, kann man im Sommer wunderbar damit auch kühlen. Und das kann man ganz konkret machen. Also in den Vorträgen, die ich gehalten habe, wir hatten auch so ein Projekt, das vom Wirtschaftsministerium dann jetzt übernommen wurde, also am Beantrag hatten wir es mal beim Umweltministerium, wo wir konkret gesagt haben, wie sieht denn das mit so einer Wärmepumpe aus? Also wie funktioniert die? Und wir haben sie aufgebaut und wir haben sie den Leuten gezeigt. Wir haben also einfach, wir sind hingegangen und haben ihnen gezeigt, so ist eine Wärmepumpe. Ja, und dann kann man damit heizen. Dann habe ich gesagt, ja, langen Sie mal dahin, da kommt es warm raus oder auch kalt raus. Man kann es ganz konkret machen und dann auch zeigen. Und viele Menschen sind dann auf uns zugekommen und haben gesagt, das ist ja ganz toll, was ihr da macht. Endlich mal erklärt mir das jemand, wie das funktioniert und dass das funktioniert, ganz konkret, indem er es zeigt. Werden wir von irgendjemandem bezahlt? Haben wir gesagt, nee, sind wir nicht. Wir wollen einfach nur erzählen, wie es geht. Und dann sage ich, ja, das finden wir ganz toll, dass uns das endlich jemand mal sagt, der auch nicht mit einem eigenen wirtschaftlichen Interesse dahinter steht. Also weil wir jetzt nicht irgendeine Firma oder sowas da propagiert haben dabei. Also ich glaube, solche konkreten Dinge, die muss man aufzeigen. Und ich glaube, dass das auch etwas ist, was auch Politik kann und Politiker können. Ich habe es oft erlebt, ja, dass es auch geht. Also die Emotionalität ansprechen, aber auch eben ganz konkrete Lösungen aufzeigen. Und die gibt es.
Offen ist noch die Frage nach dem Preis für erneuerbare Energien, hatte Dr. Kraft nachgefragt. Ja. Wollen wir nicht vergessen.
Ja. Ist ein bisschen, die Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten, weil ich glaube, Sie vermengen, also ich habe in Ihrer Frage ein paar Sachen vermengt, die zwar zeitlich miteinander zusammenfallen, also zum Beispiel der Anstieg des Strompreises, was man gar nicht bezweifeln kann, aber die Analysen zeigen, da muss man dann tiefer fragen, warum es jetzt diesen Anstieg gab. Und wir haben ja eine Mischung aus verschiedenen Energieerzeugungs- oder Stromerzeugungsformen und bei dieser Mischung muss man dann ansehen, was hat jetzt den wesentlichen Beitrag dazu geleistet. Und da ist es so, dass die fossilen Energien deutlich teurer geworden sind. Und wenn man jetzt den Strompreis zum Beispiel sich ansieht, wie der zustande kommt, dann ist es so, dass der Strompreis eben durch viele Faktoren beeinflusst wird, unter anderem eben durch die Mischung. Und da ist es so, dass immer das billigste Kraftwerk zum Zuge kommt. Also wissen Sie sicher, dieser Merit-Order-Effekt. Und, und dann, wenn das nicht mehr ausreicht, dann kommen die teuren Kraftwerke dazu. Und die teuersten sind im Moment die Gaskraftwerke. Und die bestimmen dann auch den Preis und den Strompreis. Wenn ich die jetzt also sehr viel einsetzen muss, dann ist der Strompreis hoch. Und wenn man das analysiert, kommt man eben trotzdem zu dem Schluss, da gibt es ganz viele Studien dazu, zu dem Schluss, dass die regenerativen Energien inzwischen die billigste Energieform sind. Das war nicht immer so. Also das war noch im Jahr 2000, hätte das keiner für möglich gehalten, dass die so billig werden. Das hat auch von denen, die es befürwortet haben, damals keiner gedacht, dass die so im Preis fallen werden. Also nur um ein Beispiel zu nennen, bei der Solarenergie ist in den letzten 10 Jahren der Strompreis für die Solarmodule um 90% gesunken. Also wo gibt es sowas normalerweise, dass etwas so schnell so viel billiger wird? Wir erleben das gleiche jetzt bei den Energiespeichern. Die Preise fallen dermaßen schnell. Und ich bin auch selber immer wieder verblüfft, wenn ich das dann lese, wie stark das jetzt schon wieder gefallen ist im letzten Jahr. Das geht unglaublich schnell und unglaublich stark. Viel stärker, als wir das jemals vermutet hätten. Was mir persönlich Hoffnung gibt, hatte ich ja auch schon ausgedrückt, man kann etwas tun. Ja, es ist nicht so, weil das fragen natürlich auch viele Menschen, ja, woher nehmen Sie Ihren Optimismus, dass wir noch was tun können? Ja, genau aus solchen Dingen. Es ist möglich, was zu tun. Und wir müssen es halt eben nur machen. Und natürlich am besten, das ist auch noch meine Antwort danach, zu den Grünen hin, am besten kann ich Ihnen nur vollkommen recht geben, am besten gemeinsam. Und da hat jeder von Ihnen aus meiner Sicht eine Rolle. Aber jetzt diese Rolle jetzt zu besprechen, da würde ich jetzt also meine Wissenschaft verlassen, also die Naturwissenschaft. Ja? Weil das ist jetzt wirklich dann Politik. Aber ich kann Ihnen hier nur meine persönliche Überzeugung sagen, jeder von Ihnen, da schließe ich wirklich alle hier ein im Raum, hat eine Rolle zu spielen und wir sollten um den besten Weg ringen, wie wir das erreichen können. Aber es gibt dieses Wissen und solange wir uns auf der Basis dieses Wissens bewegen, kann man auch Lösungen finden.
Wunderbar, Dr. Kasper, Sie haben das Wort.
Genau, weil mir ist schon bewusst, dass wir noch nicht alle Fragen beantwortet hatten, die gestellt waren. Es war ja, Regenwald steht ja hier immer noch. Sie hatten diese Biomassefrage ja auch angesprochen. Man kann das natürlich mal auch auf Deutschland mit gewissen Argumenten übertragen, die schon dann auch wieder aus dem Physikbereich kommen. Der Klaus Richter, als er beim Extremwetterkongress, also das ist der Präsident der DPG, als er das vorgestellt hat, er hatte noch mal darauf hingewiesen, dass natürlich alles, was elektrisch getan werden kann, sich durch eine extrem hohe Effizienz auszeichnet. Wenn man das jetzt vergleicht, Sie hatten ja das Beispiel angesprochen, es werden Wälder gerodet, dann zu Treibstoff verarbeitet, damit man das dann sozusagen als Dekarbonisierungsmaßnahme hat. Also es wäre jetzt, wenn man in Deutschland sagt, ich betreibe eine Fläche, auf der ich etwas anbaue, wo ich über die Biomasse Treibstoffe herstelle und nutze das dann als Treibstoff in einem Fahrzeug. Wenn ich das vergleiche mit der Frage, ich erzeuge den Strom auf einer PV-Fläche, fülle mit dem Strom ein Elektroauto, was eine extrem hohe Effizienz hat im Vergleich zum Verbrennungsprozess, dann ist in dieser Gesamtbilanz die Fläche, die ich dafür brauche, drastisch kleiner, als wenn ich das über diesen Biomasseweg mache. Das heißt, es würde sozusagen, Sie haben die Frage international gestellt, es ist ja letztlich von der Physik und von der Argumentation der Effizienz der elektrischen Prozesse, das gilt ja überall. Man kann die Frage also bezogen auf Deutschland diskutieren und genauso würde ich das natürlich auf andere Regionen übertragen, da es natürlich sinnvoll ist, die sozusagen Rodung oder Vernichtung von Wäldern so weit wie möglich zu minimieren.
Also nur um es zu verdeutlichen, für die Effizienz der wie viel effizienter das ist. Das ist irgendwas zwischen dem Faktor 40 und dem Faktor 100 effizienter. Also die Biomasse zu produzieren, braucht ganz große Flächen und hat auch negative Nebenwirkungen. Das kann nicht die Lösung sein. Insofern haben Sie mit Ihrer Frage vollkommen recht. Das ist einfach Physik, ja. Oder Biologie. Ja. Warum das eben nicht funktionieren kann. In einem Fall ist eben die hundertfache Fläche weg, ja, und im anderen Fall ist eben bloß 1% weg. Und außerdem ist es so, dass es inzwischen auch da gibt es entsprechende Forschung und Anlagen, was die Solarenergie betrifft. Man kann es auch kombinieren. Man kann es mit Anbau kombinieren und also sogenannte Agri-PV, sie können sogar anbauen. Es ist oft sogar so, dass der Anbau besser funktioniert, wenn es nicht nur der prallen Sonne ausgesetzt ist. Also da hat man sogar Crew-Benefits. Da gibt es also viele Untersuchungen, Forschungen und auch Demonstrationsanlagen dazu.
Wir hatten noch die Frage von Dr. Fall nach dem Ausblick auf die 3-Grad- oder 4-Grad-Welt. Was wären die voraussichtlichen Auswirkungen jetzt auch mal im Big Picture auf die Natur gesehen?
Ja, also was eine 3-Grad-Welt bedeutet, das ist auch in vielen Publikationen auch beschrieben. Also da gibt es, also da kann ich jetzt nicht, die kann ich jetzt hier nicht in aller Kürze referieren. Ich kann nur sagen, dass eine 3-Grad-Welt, dass wir wirklich alles tun sollten, um eine 3-Grad-Welt zu vermeiden. Denn, also ich drücke es jetzt ein bisschen drastisch aus mit einem Zitat. Herr Schellenhuber, der frühere Gründer des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, hat mal die sehr pointierte Aussage getroffen, 3 Grad, ob wir die 3 Grad überschreiten oder nicht, ist die Frage, ob es die Zivilisation noch geben wird oder nicht. Wie kommt er da drauf? Durch lange Analysen, er hat ja auch viele Studien dazu gemacht. Eine der wesentlichen Auswirkungen ist der, in einer 3-Grad-Welt werden viele Gegenden der Erde schlichtweg unbewohnbar sein. Also es wird einfach so heiß und so feucht werden, dass da Menschen im Freien nicht mehr leben können. Da kann man nur noch damit Klimaanlage überleben. Aber machen wir uns nichts vor, die Mehrheit der Menschen wird keine Klimaanlage haben in absehbarer Zeit. Das schaffen wir vielleicht in Deutschland, aber das schaffen wir nicht weltweit. Und was machen diese Menschen dann, die dann da leben heute? Also das sind etwa 2 bis 3 Milliarden Menschen, die davon betroffen sind. Was werden die machen? Warten die, bis sie sterben? Nein, die setzen sich in Bewegung und die wollen dann migrieren. Und was das für Probleme nach sich zieht, das erleben wir ja ständig. Also das ist etwas, was wir auf alle Fälle vermeiden müssen, weil wir ansonsten eben wirklich eine ganz andere Welt vorfinden, die wir alle nicht haben wollen. Und da gibt es, da haben wir auch in unserem, also in unserer, also in dem Aufruf, sind wir auch darauf eingegangen. Wir haben auch entsprechende Zitate gebracht, was das bedeuten würde. Also dazu gibt es sehr viele und fundierte Studien. Also das ist jetzt nicht etwas, was ich jetzt einfach nur so spekulativ hier in den Raum stelle, sondern das lässt sich belegen.
Man sollte vielleicht einfach noch grundsätzlich an der Stelle ergänzen, was vielleicht Naturwissenschaftlern immer klar ist, aber vielleicht nach außen nicht ganz so nachvollzogen werden kann. Wir reden hier nicht von irgendwas, was man einfach wieder abschalten oder rückgängig machen kann. Also es ist so, wir haben ja gesehen, wie langfristig sich das CO2 in der Atmosphäre aufbaut. Das war die erste Grafik, die wir gezeigt haben. Sozusagen das, was sich in der Atmosphäre angereichert hat, wird dafür sehr lange Zeiträume bleiben. Und wir haben mit diversen Prozessen zu tun, die erst verzögert reagieren. Man könnte da jetzt den Meeresspiegel als Beispiel nehmen. Manchmal ist ja vielleicht auch die Vorstellung, dass die Meeresspiegel steigen, weil die Gletscher schmelzen und so. Aber der Hauptprozess ist eigentlich, wenn Wasser warm wird, dehnt es sich aus. Das kennt jeder auch noch, entweder aus der Küche oder aus dem Physikunterricht. Sozusagen. Aber bis sich das Meer an die neue Temperatur der Atmosphäre angepasst hat, ist ein sehr langsamer Prozess, aber es ist sozusagen ein kontinuierliches weiteres Erwärmen der Ozeane, der sich über einen sehr langen Zeitraum hinzieht. Und wenn dieser Prozess sozusagen beginnt, man kann ihn nicht einfach sozusagen durch eine politische Maßnahme einer Legislaturperiode sagen, ja, das drehen wir jetzt zurück, das ist dann zu spät. Das muss man vorher lösen.
Das lassen wir jetzt erst noch ein bisschen sacken. Weitere Wortmeldungen habe ich jetzt nicht. Doch,
Herr, ich hätte noch eine Frage an die Physiker, ob Sie uns die Kernkraft empfehlen.
Kurze Antwort, weil da waren noch jetzt ein, zwei und das wollen wir dann möglichst gut bewältigen.
Also dazu ist ein großes Fass, das Sie da aufmachen. Kann man viel darüber diskutieren. Im Prinzip ist es so, dass die Kernkraft leider keine Lösung ist für dieses aus verschiedensten Gründen. Und sie passt auch nicht zu den volatilen anderen Energien. Und von daher wird sie, wenn überhaupt, nur einen kleinen Beitrag liefern können. Um es nochmal auch zu verdeutlichen, wir reden ganz gerne, oder das lassen wir auch in der politischen Debatte, auch in der öffentlichen Debatte, vergessen wir das oft, wir reden immer davon vom Strom. Und da, was wir jetzt alles Tolles geschafft haben, auch beim Strom, dass wir da 60% regenerative Energien haben. Nur der Strom ist eben nur ein ganz kleiner Teil, der verantwortlich für die, oder nicht ganz kleiner Teil, aber nur ein Teil der Energienutzung und auch nur ein Teil der Treibhausgasemissionen. Wenn wir das auf die Gesamtemissionen beziehen, dann hat der Stromanteil, ich habe es jetzt nicht ganz genau im Kopf, aber ich glaube so um die 20%. Das heißt, selbst wenn wir 100% regenerativen Strom haben, haben wir das Problem nicht gelöst, sondern der große Elefant im Raum ist Heizen und Kühlen. Das macht 60% aus. Bitte? Ja, das ist richtig, ja. Und aber es ist so, dass wir, also es ist nicht die Lösung, wie es überhaupt nicht die eine Lösung gibt. Ja, also nur Solarzellen aufstellen ist auch nicht die Lösung. Ja, weil wird ja auch immer gesagt, ja, nachts scheint die Sonne nicht. Also man muss schon ein bisschen mehr tun, aber das kann man tun.
Ich habe noch zwei Wortmeldungen von Herrn Reck und von Frau Dr. Lübcke. Herr Reck.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Auch für mir vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen und uns hier Rede und Antwort stehen. Ich hätte zwei Fragen im Grundsatz. Nochmal das Thema Energie, was ja heutzutage der Grundwert unseres Wohlstands ist. Wenn wir einfach mal bei den Ländern um uns herum schauen, es gibt wenige Länder, die sind topografisch gesegnet und können viel mit Wasserkraft anstellen in ihrem Energiemix. Österreich, Schweden zum Beispiel, die sind natürlich etwas naserümpfend, wenn ich gerade bei meinem Kollegen Rainer Kraft anknüpfe, gegenüber der Kernkraft. Wir haben aber auch andere Länder, Polen zum Beispiel, will aus der Kohle raus und perspektivisch in die Kernkraft rein. Frankreich ist sowieso immer ein großer Player gewesen und wird es auch weiter bleiben in der Kernkraft. Großbritannien hat eine Strategie, die sich in Zukunft mehr ausrichtet Richtung SMR, Small Modular Reactors. Also die Mehrzahl unserer Länder in Europa, der entwickelten Industriestaaten um uns herum, die setzt perspektivisch auf die Kernkraft, wenn sie nicht jetzt schon da reingestiegen ist. Daher mal die erste Frage, sind die Mehrzahl der entwickelten Industrieländer um uns herum die Geisterfahrer oder sind wir es, der wir nur auf Solar und Wind als den Königsweg setzen? Denn Wasser können wir im volkswirtschaftlichen Rahmen nicht deckend oder mehrheitlich für unseren Bedarf decken. Das ist nun mal leider so. Die zweite Frage deckt sich auch, schließt im weiteren Sinne beim Thema Wohlstand an. Wir haben CO2-Zertifikatehandel im europäischen Raum, wir haben de facto Einfuhrzölle bei Zement, Aluminium, nicht grünem Stahl. Und auch das Thema grüner Stahl, ArcelorMittal ist ja bei diesen Projekten auch ausgestiegen, einfach weil die Kosten so hoch sind. Wir sehen uns ja auch konfrontiert mit einer großen, großen Deindustrialisierungswelle gerade in Deutschland, nicht nur im Stahl, auch im Chemiebereich. Da würde mich auch im Hinblick auf die Wissenschaft der aktuelle Studienstand interessieren bei dem großen Stichwort Carbon Leakage Effekt. Das heißt, Werke, die wir hier zu hohen Umweltstandards und Arbeitsplätze und Erzeugerkapazitäten, die wir hier abbauen und in anderen Ländern mit niedrigeren Standards aufgebaut werden, können ja kein Gewinn für dieses Grundparadigma des CO2-Null-Ziels sein. Von daher, wie ist da der Stand? Oder sehen Sie da noch weiteren Ausbaupotenzial bei der Studienerfassung? Danke.
Frau Dr. Lübcke noch dazu nehmen und dann könnten wir die Schlussrunde machen.
Vielen Dank. Ich war ein kleines bisschen erschrocken über die vorsichtige Formulierung, die Sie gefunden haben, um in Zukunft darüber zu diskutieren, ob man so Gebiete, tiefliegende Gebiete um Ostsee und Nordsee entsiedeln müsste. Demnächst, dass wir darüber mal sprechen. Jetzt komme ich tatsächlich gebürtig von der Ostsee. Und das ist natürlich nichts Neues, darüber haben wir schon länger gesprochen. Und thermische Ausdehnung ist mir auch ein Begriff. Aber können Sie uns vielleicht erläutern, über welche Flächen wir da reden? Also welche Gebiete sind davon betroffen? Und Sie haben es gesagt, der Anstieg der Temperatur dauert. Das ist ein sehr träger Prozess. Über welche Zeitskalen reden wir da? Danke.
Also nochmal ökonomische und nochmal physikalische Fragen. Wer mag antworten?
Ja, jetzt muss ich mich wieder bemühen, dass ich alles noch im Kopf habe. Also erstmal wollte ich noch darauf hinweisen, in diesem Papier, es gibt sehr kurze Abschnitte, die zur Wasserkraft und zur Kernenergie auch nochmal was grundsätzlich sagen. Das ist ja ein langer Diskussionsprozess, auch mit, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, es sind verschiedene Untergremien der DPG auch beteiligt gewesen. Klar, auch viele Physiker beschäftigen sich ja einfach mit der Frage Kernenergie. Es wird ja aktuell auch über Fusionsforschung wieder diskutiert und in welchem Umfang man es tun möchte. Deshalb muss man, wenn man den Begriff Kernenergie benutzt, ja auch erstmal klären, über welche Variante reden wir jetzt hier. Es steht ja durchaus drin, dass man, ich weiß jetzt unseren Wortlaut unserer Formulierung nicht mehr, also dass man nahelegt, sich damit zu beschäftigen. Aber wenn man jetzt da drauf schaut, und ich glaube, das war Konsens aller Beteiligten, dass wenn man jetzt ein Energiesystem umbauen will, was wir CO2-frei haben wollen, dann kommt die Kernfusion zu einem Zeitpunkt, wo sie unsere heutige Herausforderung nicht mehr löst. Also man kann sozusagen bei der Fusion nicht darauf hoffen, dass sie unsere aktuellen Klimaherausforderungen lösen kann. Unabhängig davon muss man natürlich, und das ist eigentlich ja eher das, was man dann an der Politik gibt oder was die Politik mit der Wissenschaft diskutieren sollte, in welchem Umfang man es sozusagen anstrebt, dass wir als Technologienation eben langfristig sozusagen diese Technologie beherrschen oder anbieten können oder führend sein wollen. Das würden wir aber als physikalische Gesellschaft separat von der Frage sehen, ob es eine Lösung zur aktuellen Klimaherausforderung sein kann. Sie hatten dann noch, ja, Sie haben das Stichwort Geisterfahrer benutzt. Ich habe oft Diskussionen, wo dann darüber diskutiert wird, verschiedene Nationen entscheiden sich für einen speziellen Weg. Frankreich hat dann sich sehr speziell für den Weg der Kernenergie entschieden. In der Vergangenheit ist damit aber bei manchen Herausforderungen jetzt auch in eine schwierige Position gekommen. Also es gab einen Neubau und es ist nicht so ganz klar, wie die Energieversorgung in Frankreich in den nächsten Jahrzehnten dann eigentlich auf dieser Basis aussehen soll. Also Sie wissen sicherlich auch, dass über die Kernenergieprojekte, über die wir in Europa jetzt geredet haben, die drei Kraftwerke aus den letzten Jahren, dass die alle im zeitlichen Verzug und auch wirtschaftlich nicht in dem Rahmen waren, wie sie ursprünglich angedacht waren. Also das ist ja die Gesamtherausforderung, mit der man sich dann da auseinandersetzen muss. Jetzt weiß ich nicht, habe ich jetzt von Ihnen, hatten Sie noch ein anderes Stichwort, was ich jetzt vergessen habe?
Ja, der Carbon Leakage Effekt, also wenn wir hier Produktionsvolumina kürzen, was dann die Folge
ist? Ja, also ganz grundsätzlich, es ist ja auch Teil unseres Appells, sinnvoll wäre natürlich, wenn sich die Politik im internationalen Konsens zu Lösungen durchringt, wo man dann eben wirtschaftlich steuernde Mechanismen, also Preisbildungsmechanismen, so benutzt, dass sie sozusagen im großen Stil und im internationalen Konzept vernünftig ineinander greifen. Es ist natürlich so, wenn man jetzt einfach nur eine nationale Maßnahme hat, die man ganz alleine umsetzt, dass das nicht zu dem wirtschaftlich optimalen Ergebnis führt. Ich weiß nicht, das ist jetzt eigentlich nicht mehr Thema der physikalischen oder meteorologischen Gesellschaft, aber ja, im Sinne Ihrer Frage, es ist Teil unseres Appells zu sagen, dass die Politik eben auch sozusagen internationalen Konsens über diese Dinge herstellen sollte.
Und dann, jetzt bräuchte man noch eine Vorstellung davon, welche Flächen betroffen wären, wenn tatsächlich der Meeresspiegel steigt. Wir wissen immer nur die Meter, aber nicht die Quadratmeter. Ja.
Also dazu gibt es ja, also dazu gibt es sehr beeindruckende Grafik im Web, wo man das dann selber steuern kann, wie viele Meter überflutet werden und welche Flächen dann betroffen sind, und man es dann, also, dann daran ablesen kann. Und das ist in der Tat, das kann in der Tat sehr schockierend sein. Dieses, weil Sie auch nach dem Zeithorizont gefragt haben, kann ich auch nur das nochmal wiederholen, was unser Vorsitzender von der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft am Extremwetterkongress dazu gesagt hat. Er sagte nämlich, das ist jetzt eine Sache, die jetzt nicht in der nächsten Legislaturperiode oder in dieser Legislaturperiode schon ansteht, sondern dass da handelt es sich um eben einen sehr langsamen Prozess, hat auch Herr Kaspar darauf gesagt, der sich also über Jahrzehnte erstrecken wird. Was aber nicht unbedingt eine Beruhigung sein muss, wenn man über Generationen denkt oder eben an die kommende Generation denkt, weil die Dinge eben jetzt schon eingepreist sind. Also wir haben jetzt schon einen Meeresspiegelanstieg eingepreist. Das heißt, egal was wir machen, egal, ob wir, und wenn die ganze Welt nur noch mit Kernenergie entlastet wurde, es ändert nichts daran. Physikalisch gesehen, es wird einen Anstieg geben. Also ja, das geht immer schneller. Also wir sehen auch hier eine Beschleunigung der Meeresspiegelanstieg. Also die Rate, mit der das pro Jahr ansteigt, die hat sich in den letzten 20 Jahren schon verdoppelt. Und in absoluten Zahlen, also wir haben bisher 20 Zentimeter man rechnet damit, dass es also gegen Ende des Jahrhunderts ist das wahrscheinliche Szenario ein Meter, aber es kann auch deutlich mehr sein. Und das ist eben der Punkt, auf den wir hinweisen. Wenn es deutlich mehr wird, also ein Meter wird wahrscheinlich Deutschland als reiches Land sich noch, das wird es noch bewältigen können mit Deichbau. Also da sind wir ja auch wirklich gut. Die Niederlande haben vorgeschlagen, doch eine ganz große eine große Initiative zu machen und sagen, das können sie nicht mehr alleine machen. Dazu brauchen sie Deutschland und Dänemark. Also es müsste sozusagen noch viel, viel weitere Strecken sein. Also die Kollegen, die das machen, die sich damit beschäftigen, die machen ganz tolle Arbeit. Nur es muss uns klar sein, irgendwann kann man sich dagegen auch nicht mehr schützen. Das ist genauso wie mit dem Ahrtal. Also eine Ahrtal-Katastrophe jedes Jahr, das können wir uns auch als reiches Land schlichtweg nicht leisten. Irgendwann werden da die wirtschaftlichen Bedingungen überschritten sein, und so viel, also wir können uns nicht an einen beliebigen, auch nochmal eine Antwort auf Ihre Frage, wir können uns nicht an ein beliebig hohes Klimawandelniveau anpassen. Das wird nicht funktionieren, und deswegen wäre die Frage, was machen wir jetzt? Machen wir jetzt Klimaschutz oder machen wir Anpassung? Die Frage ist einfach falsch. Wir müssen beides machen. Und das ist auch im Aufruf ganz klipp und klar gesagt, das hat die gleiche Priorität. Man muss beides machen. Also ein Klimaschutz ohne Anpassung, dazu ist es schon zu weit fortgeschritten. Und umgekehrt, nur anpassen ohne Klimaschutz, das ist unbezahlbar.
Ja, vielen Dank. Weitere Wortmeldungen habe ich jetzt nicht mehr. Deshalb schließen wir dann auch unsere Runde hier für heute. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie die Initiative ergriffen haben mit Ihrem Appell, nochmal diese wichtigen Fakten für uns hier zusammenzufassen, und zwar wirklich ganz klar aus einer wissenschaftlichen Haltung heraus. auf uns kommen auch viele andere Personen zu, die dann auch manchmal ein eigenes Interesse dahinter haben. Aber bei Ihnen wissen wir und können davon ausgehen, dass eben die Meteorologische Gesellschaft und die Physikalische Gesellschaft rein auf Faktenbasis uns hier informieren und uns damit auch eine evidenzbasierte Politik ermöglichen wollen. Für uns geht es in der Diskussion dann weiter. Aber ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich dafür, dass Sie uns das auch mit dieser Dringlichkeit hier noch einmal dargestellt haben. In diesem Sinne danke ich auch allen Kollegen, die sich beteiligt haben, und schließe für heute die Sitzung.